Ja, schönen guten Morgen. Es ist ja immer wieder eine Freude, bei euch zu sein. Mir macht das sehr viel Spaß, hierher zu kommen. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das schon her? Sind das schon 10 Jahre jetzt fast? Schon ein Wunder für sich. Ein Wort lese ich euch ganz bekannt. Johannes 3, Vers 16. Weiß einer von euch zufällig, was da steht? Aha, ganz bekannt. Ich lese mal aus der Elberfelder. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn man so lange schon Christ ist und so viele Bibelstellen gehört hat, und gerade diese ist ja sehr bekannt, dann liest man immer nur die ersten 2 Worte und dann klickt das so oben und sagt, ach ja, kenne ich ja. Und den Rest liest man gar nicht. Deswegen lese ich es euch mal in einer moderneren Übersetzung. Gott liebte die Menschen ohne Ende. Er war sogar bereit, seinen einzigen Sohn für sie wegzugeben, damit sie nicht vor die Hunde gehen. Jeder, der ihm vertraut, hat es geschafft. Er wird ewig leben können. Im Prinzip dasselbe, was ich eben bei der Elberfelder gelesen habe, aber ich denke manchmal, so eine neue Übersetzung gibt uns doch nochmal so einen neuen Kick, dass wir manche Sachen bewusster wieder aufnehmen, was da eigentlich steht. Denn es steht ja nicht umsonst da, dass das Evangelium im Kleinen ist, so ganz kompakt zusammengefasst, was Gott eigentlich hier in dieser Welt machen möchte. Gott ist ja der Schöpfer dieser Welt, und als er Adam und Eva geschaffen hatte, da hatte er ja schon so seine Vorstellungen, wie das so alles werden soll und was da so alles passieren soll. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann denken wir so, naja, der Sündenfall hat das ja alles kaputt gemacht. Das, was Gott so geplant und sich vorgestellt hatte, das, was er vorhatte, das hat ja eigentlich der Sündenfall zerstört. Ich sag mal so, menschlich gesehen ist das zwar richtig, aber Gott hat ja eigentlich viel mehr in seinem Verstand und in seiner Weisheit, als wir uns das je vorstellen können. Ich bin der Meinung, vielleicht klingt das jetzt etwas sonderbar, aber der Sündenfall war Gott von Anfang an klar. Das Ding konnte nicht gut gehen. Ich denke mal, er hat immer einen Plan B gehabt und hat immer wieder irgendwo gedacht, naja gut, der Sündenfall wird passieren, er ist ja allwissend. Und so war das eigentlich schon von Anfang an so ein Stück reingesetzt. Das bedeutet für mich, Gottes Plan mit den Menschen, den er sich von ganz am Anfang gemacht hatte, ist nicht gescheitert. Wir denken das ja als Christen manchmal, der Sündenfall hat das Leben auf der Erde ja erst in dieses Elend gestürzt, das wir jetzt so kennen. Aber es war irgendwo von Gott mit hineingenommen. Und er hat diesen Sündenfall, wie alles eigentlich im Leben, in seine Planung mit hineingenommen. Und man könnte sagen, er verfolgt immer noch seinen Plan. Also es ist immer noch alles in Gottes Hand. Und Gott wird immer noch seinen Plan an der Menschheit bis zum Ende durchziehen. Da können wir uns ganz sicher sein. Also der Sündenfall, die Entscheidung, die Fehlentscheidung des Menschen, hat seine Pläne zwar vielleicht etwas verzögert, so in unserem Denken, aber niemals durchbrochen. Und so gibt es viele Beispiele in der Bibel, dass Gott den Menschen in seine Planung immer mit hineinbezogen hat. Im Volk Israel zum Beispiel. Da hieß es dann, dass die Könige Israels, also eigentlich diese Segenslinie, die Gott ja in dem Volk Israel reingesetzt hatte, durch David und die ganzen anderen Könige, war ja zerbrochen. Und dann war es so, ja, aus dieser Zerbrochenheit dieser Lebenslinie konnte Gott keinen Messias mehr bringen, weil er abgeschnitten war. Ja, weil diese Lebenslinie durch massive Fehlentscheidungen dieser Könige zerstört worden war. Was hat er gemacht? Er hat nicht mehr die männlichen, sondern die weiblichen Teile der Segenslinie benutzt, um dann doch seine Gnade und seinen Messias zu schicken. Das ist übrigens der Grund, warum es zwei verschiedene Geschlechtsregister gibt im Neuen Testament. Das eine ist das Geschlechtsregister der Männer und das andere der Frauen. Ganz einfach erklärt. Deswegen ist das keine Unstimmigkeit oder Ungenauigkeit der Bibel, sondern es zeigt im Grunde eigentlich Gottes Genialität. Ja. Auch wenn der Mensch massiv sagt, stopp, das will ich nicht, hat er immer noch einen Weg, einen Plan B. Und in unserem Vers heißt es ja, Gott hat die Welt so geliebt oder hat den Menschen so geliebt. Das ist eigentlich so dieses Zentrale. Und diese Liebe ist ja nicht kleiner geworden. Wenn ihr euch vorstellt, wenn wir oft enttäuscht werden, wir bauen Liebe ab. Ja? Ein Mensch, der uns ständig enttäuscht, der ständig uns auf die Füße tritt, ständig uns beleidigt, vielleicht sowas, den lieben wir irgendwann nicht mehr, sondern vielleicht hassen wir ihn sogar. Aber bei Gott ist das nicht so. Gott hat den Menschen nach wie vor Liebe und ich glaube, das liegt an seiner Allwissenheit, weil er ganz genau weiß, der Mensch ist nicht fähig, so zu leben, wie Gott es gerne möchte. Das hat er von Anfang an gewusst und das hat er mit in seine Planung, mit in seine Liebe hineingesetzt. Und das ist der Grund, warum man Gott nicht enttäuschen kann. Man kann Gott nicht enttäuschen, weil er ja ganz genau weiß, was wir tun werden in vielleicht 5, in vielleicht 10 Jahren, vielleicht sogar getan haben in unserer Vergangenheit. Wir denken da anders, weil wir von anderen Voraussetzungen ausgehen. Aber für jemanden, der uns durch und durch kennt, gibt es keine Enttäuschung. Der rechnet das, ich möchte mal sagen, Böse in uns mit in seine Planung hinein. Die Enttäuschung, die ein Mensch erlebt, ist ja nur, weil er sich getäuscht hat, weil er den Menschen anders eingeordnet hat, als er wirklich war. Bei Gott gibt es das nicht. Er kann nicht enttäuscht werden. Und deswegen lässt seine Liebe zu einem Menschen auch nie nach. Das ist für uns unbegreiflich, oder? Immer wenn wir so in den Lieblingssünden drinne hängen, dann haben wir das Gefühl, Gottes Liebe zu mir, seine Achtung oder seine Aufmerksamkeit mir gegenüber wird immer kleiner. Aber das stimmt nicht. Sobald wir um Verzeihung gebeten haben, ist seine Liebe nach wie vor genauso wie am ersten Tag, als wir ihn kennengelernt haben. Also seine Liebe nimmt auf keinen Fall ab. Sie wird eigentlich immer größer, immer mehr. Und ich möchte mal so weit sagen, er leidet und fühlt mit jedem einzelnen Menschen. Das ist das, was wir oft übersehen. Gottes große Pläne, okay, er hat die Mauer in Deutschland einfallen lassen, er hat die Wiedervereinigung gemacht, er hat den Krieg bis jetzt verhindert, 70 Jahre Frieden, alles toll. Also das sind so die großen politischen Ereignisse, da sehen wir vielleicht noch so Gottes Spuren drin, aber er leidet mit dir mit. Er leidet, wenn du leidest. Er weint, wenn du weinst. Er ist bei dir in deiner größten Not. Auch wenn du ihn nicht siehst oder nicht fühlst in dem Moment, lässt er dich niemals hängen. Seine Liebe lässt niemanden los. Und das ist auch der Grund, warum er nicht nur Riesenpläne hat mit der gesamten Menschheit, sondern er hat auch einen Plan in deinem Leben. Ganz einfach und klein. Ja? Ganz kleiner Plan, möchte ich mal sagen, ein Plänchen für dein eigenes Leben. Er möchte, dass dein Leben nicht einfach nur so dahin läuft, dass es ohne großen Sinn oder Ziel ergibt und dass du dann am Ende deines Lebens sagst, naja, war ja ganz lustig, aber ich weiß nicht so recht, warum ich eigentlich gelebt habe. Manche Menschen denken ja, ich bin so unwichtig, dass ich noch nicht mal ein kleines Zahnrad im Getriebe bin oder in der Uhr. Wenn es mich nicht gäbe, dann wäre es ja gar nicht schlimm. Spielt ja überhaupt keine Rolle in der großen Riesenpolitik. Oder man denkt dann mal, was kann ich schon groß unternehmen? Was kann ich schon groß machen? Und das ist eben genau das, was Gott nicht möchte. Er möchte dein Leben eine Bedeutung geben. Er möchte, dass dein Leben einen Sinn hat. Und dieser Sinn ist nicht in riesengroßen Sachen, sondern der ist da in dem Umfeld, wo du lebst. Das ist der Sinn, den er dir geben möchte. Ein Plan für dein Leben. Und das Verrückte ist, er möchte, dass dieser Plan zur Vollendung kommt. Und genau wie im Großen, so auch im Kleinen, kannst du diesen Plan faktisch gesehen nicht unterbrechen. Das geht nicht. Du kannst ihn zwar verlängern, aber nicht aufheben. Du kannst Gottes Pläne nicht durcheinander bringen, weil er alle deine Fehlentscheidungen, die du in deinem Leben fällst, mit einbeziehst. Und deswegen ist es schwierig, gegen Gottes Pläne etwas vorzubringen. Er bringt dich dahin, dass du das tust, was in deinem Leben wichtig ist. Und das passiert durch vielerlei Dinge. Und so ein Plan ist ja jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt Punkt 1 und Punkt 2 und Punkt 3 sehe, sondern so ein Plan kann ja recht intensiv und sehr vielschichtig sein. Und genauso ist es in deinem Leben auch. Gott hat so viele Dinge in deinem Leben, wie er dich zu dem Ziel bringt. So viele Möglichkeiten. Und deswegen steht ja nicht umsonst in der Bibel, alle Dinge werden uns zum Guten mitwirken. Wir lesen gerade so ein anderes Buch und da merke ich dann immer so diesen Unterschied zwischen einem etwas älteren Pastor und vielleicht einem jüngeren Pastor. Und so die Älteren, die sind vielleicht ja so ein Stück weit, dass sie Dinge in unserem Leben als Erfahrung schon selbst erlebt haben. Bei Jüngeren ist das alles sehr schön, sehr spannend, aber auch unglaublich viel Theorie. Und da merke ich oft so den Unterschied. Und bei diesem Buch, was wir gerade lesen, hat er so eine interessante These aufgestellt. Er hat gesagt, wir haben ja faktisch gesehen in unserem Leben keine großen Anfechtungen. Ja? Wir leben nicht in einer Verfolgungszeit, wir haben keine sonstigen Probleme, finanziell geht es uns ja mehr oder weniger auch gut, wir haben ein soziales Sicherheitssystem in Deutschland und so weiter und so fort. Also die Herausforderungen in Deutschland an das Christsein sind ja relativ gering. Was wir aber haben, das sind Krankheiten. Ja? Und Krankheiten, das wisst ihr, sind nicht unbedingt Gottes Erfindung, aber er benutzt sie mit. Und oft ist es so ein Gedanke, ich weiß, ich gehe da jetzt mal so ein bisschen gegen die Wort des Glaubensrichtung, aber dass wir denken, eine Krankheit ist von Gott und sie muss sofort weggehen. Und unser Glaube ist das Mittel, um diese Krankheit jetzt zu besiegen. Ja, je mehr ich glaube, desto weniger werde ich krank und so weiter und so fort. Aber er hat so diesen Gedanken reingebracht, den ich ganz nett fand, dass so eine Krankheit ja auch wie eine Anfechtung sein kann. So ein Test. Und ich frage euch manchmal ja schon, wo brauche ich mehr Glauben? Dafür, dass ich jetzt immer gesund bin? Oder dafür, dass ich eine Krankheit in meinem Leben durchstehe? Und ich selbst habe es ja auch erlebt in vielerlei Hinsicht, dass eine Krankheit einen schon verändert. Man kriegt eine andere Einstellung, man wird etwas demütiger, man kommt etwas mehr mit bestimmten Sachen zurecht. Und was viel, viel wichtiger vielleicht noch ist, man bekommt Mitgefühl plötzlich für Menschen, denen es nicht so gut geht. Das ist ja für mich immer so ein Punkt, wo die Liebe Gottes in unseren Herzen eine Auswirkung hat. Wenn ich jetzt nie krank geworden bin in meinem Leben, wie soll ich jemanden verstehen, der krank ist? Wie soll das gehen? Ja. Wenn meine einzige Krankheit mal ab und zu ein Schnupfen ist oder eine Allergie oder sowas, mit der ich relativ gut klarkomme, wie soll ich jemanden im Krankenhaus besuchen, nur mal als Beispiel, der dort vielleicht Corona hat und nicht auf kann, der mit seinem Leben kämpft und so weiter und so fort. Wie soll ich so etwas verinnerlichen? Ich kann es nicht verstehen. Vielleicht komme ich dann sogar auf die harte Meinung, der arme Wicht hat nicht genug geglaubt. Selbst schuld. Und das ist ganz und gar nicht Gottes Art, oder? Und so ist es auch in unserem Leben. Die Pläne Gottes sind nicht nur positiv. Wir erleben nicht nur, wenn wir mit Gottes Wegen gehen, positive Sachen, sondern wir werden auch manchmal in Tiefen geführt. Ja. Allerdings müssen wir dazu sagen, auch wenn wir schon im Tal des Todesschattens sind, wie David sagt, wird sein Stecken und Stab bei uns sein. Also er wird uns nicht verlassen. Er wird immer bei uns sein. Aber seine Pläne, die er für uns entwickelt hat, führen uns zu einem bestimmten Ziel. Und dieses Ziel ist es, dass sowohl unsere Gaben als auch unser Charakter anfängt zusammenzupassen. Was nützt es jemandem, wenn er die Gabe bekommt, Menschen zu heilen, ist aber so stolz und so ichbezogen, dass er das als ja, seine Gabe sieht, als seine Verdienst oder wie auch immer. Das würde ihm schaden und das würde den Menschen schaden. Und genauso andere Dinge. Jemand, der die Gabe der Prophetie hat und anfängt und denkt, damit kann ich Macht ausüben, damit kann ich Menschen beeinflussen, geht auch voll daneben. Und so muss immer unser Charakter und unsere Gabe zusammenpassen. Und deswegen gibt es auch zum Teil weniger Gaben in unserer Mitte, weil unser Charakter nicht mitwächst. Auch das ist ein Grund. Und darum ist es so wichtig, auf die Pläne Gottes einzugehen und diese Pläne Gottes auch für uns ganz persönlich immer wieder neu zu reflektieren. Ist das, was ich erlebe, etwas, was mich jetzt umbringt? Oder ist es etwas, was mich weiterbringt? Und dieser schöne Spruch, was mich nicht tötet, härtet mich nur ab, ist schon irgendwo ein Stück Wahrheit, oder? Wir werden anders, wenn wir etwas erleben. Wir werden geformt, wir werden uns verändern, wir werden anders sein. Und das ist oft das Problem im Leben eines Christen, dass er nicht genau weiß, was will Gott eigentlich? Was will er eigentlich von mir? Ja? Was ist das Ziel in meinem Leben, was Gott für mich persönlich hat? Dass er mich erretten will, okay, das ist ja allgemein klar. Und dass er uns segnen will und dies und jenes und welches. Dazu brauche ich ja keine große Prophetie, um jetzt zu wissen, dass das Gott für mich möchte. Aber was ist jetzt meine spezielle Berufung? Was ist mein Leben? Was soll daraus werden? Und diese Frage sich zu stellen, finde ich unglaublich wichtig, weil man fängt an zu hadern mit sich und seinem Leben und vielleicht mit dem sogenannten Schicksal, wenn man das nicht weiß. Wo will Gott mich hinführen? Was ist sein Ziel? Was ist seine Vision, wenn ich es mal geistlich ausdrücken will, für mein Leben? Was ist das Ziel meines Lebens? Und viele Menschen, die ich kenne, hadern mit ihrem Schicksal. Sie denken, oh, wäre ich doch schlauer, wäre ich doch reicher, wäre ich doch schöner, wäre ich doch dies, wäre ich doch das, würde ich jetzt in der Gemeinde Lobpreis machen, dann würde ich immer vorne stehen und die Leute würden mich mehr mögen, würde ich jetzt das tun können, dann wäre ich besser, würde ich besser reden können, dann könnte ich mehr Leute für ihn gewinnen und. Und dann vergleicht man sich immer und kommt irgendwo immer an den Punkt, dass man sehr schlecht abschließt. Denn mit dem Vergleich mit anderen, das wisst ihr ja, ist der andere immer besser als man selbst. So sehe ich das oft. Und deswegen ist dieses Hadern mit unserem Schicksal, obwohl ich dieses Wort eigentlich nicht mag, ist immer etwas riskant und etwas schwierig. Ich glaube nicht, dass wir hundertprozentig begreifen werden, was Gott vorhat, weil unser Verstand dafür einfach zu klein ist, weil wir unsere Vorstellungen nicht so weit ausdehnen können, dass wir uns jetzt vorstellen, Gott macht etwas Großes, Riesiges aus mir. Das können wir uns schlecht vorstellen, weil wir ja immer nur so in den Machbarkeitsdingen denken. Aber Gott kann viel mehr. Gott kann viel mehr in unserem Leben. Und so ist es so wichtig, Gottes Liebe nicht anzuzweifeln. Seine Gnade nicht anzuzweifeln in meinem Leben. Denn seine Liebe zu uns, das möchte ich ja nochmal betonen, wird nicht kleiner. Sie wird einfach nicht kleiner. Du kannst seine Liebe nicht schmälern. Womit denn? Er kennt doch schon alles. Der weiß doch schon, was für, ich sag's mal, schwarze Punkte auf deiner Seele sind. Das kennt er doch alles. Du kannst ihn nicht täuschen. Ja? Du kannst dich nicht besser machen, um ihn dann zu enttäuschen, wenn es nicht hinhaut. Also, womit willst du seine Liebe kleiner machen? Es geht nicht. Und du kannst auch nicht mehr aus seiner Hand fallen. Auch das geht nicht mehr. Wenn er dich fest in seiner Hand hält, dann wird er dich hindurchbringen. Er wird dich hindurchbringen. Und selbst wenn du in Wut gerätst über Gott und sagst, Mann Gott, was soll das denn jetzt schon wieder? Und ich kann es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Und kennt ihr vielleicht auch so Situationen, wo man so voller Wut Gott gegenüber ist, dass man denkt, jetzt schon wieder so ein Mist. Ich dachte, ich hätte das hinter mich gelassen und jetzt fängt das schon wieder an. Und. Da fällt mir immer mein Bruder ein, der seine Kinder einmal strafen musste, weil sie Mist gebaut hatten. Und die Kinder waren natürlich dementsprechend wütend und haben geweint und alles. Und dann hat er etwas ganz Komisches gemacht. Normalerweise schicken Eltern ja dann die Kinder irgendwo ins Zimmer, ja, hol dich immer aus oder sowas. Nee, der hat die gepackt, auf den Schoß gesetzt und die Schläge auf seiner Brust und die wütenden Aussprüche seines Kindes ertragen, bis der Kleine sich beruhigt hatte und sich an ihn gekuschelt hatte. Und das war für mich so ein Bild, wie Gott manchmal mit mir umgeht. Er hat nicht immer alles richtig gemacht, keine Sorge, also er war nicht der perfekte Vater, aber diese Situation ging mir tief ins Herz. Wie er sein Kind ertragen hatte, das muss man ja mal so ganz krass sagen, er hat es ertragen, dass das Kind sauer auf ihn war, dass es sich ungerecht behandelt fühlte, dass es voller Wut und voller Trauer war. Ja. Und dadurch hat er ihm Liebe gegeben, Wärme, Anerkennung. Und das macht Gott auch mit uns. Seine Liebe erduldet auch unsere Wut, auch unsere Zweifel, auch unser Unverständnis für seine Wege. All das erträgt er. Er erduldet das. Und auch deine Verzweiflung, wenn du wieder in eine Situation gerätst, wo du das Gefühl hast, es geht immer wieder in die gleiche Richtung. Diese innere Verzweiflung, die wir oft haben. Gottes Plan mit unserem Leben ist noch nicht zu Ende. Ich bin jetzt schon etwas älter und ich hoffe, dass da noch was kommt. Und wenn nicht, ist es auch gut. Versteht? Ich will da keinen Druck mehr. Ich will auch keinen Druck mehr aus irgendetwas anderem machen, aber ich möchte einfach Gott die Gelegenheit geben, in unserem Leben das zur Verwirklichung zu bringen, was er möchte. Und das ist das, was ich glaube, was Gott vorhat. Wir werden Gottes Pläne nie ganz verstehen. Wir werden immer an Punkten kommen, wo wir uns die große Frage, warum, stellen. Aber wisst ihr, einfacher wäre es doch, wenn man sich ganz einfach auf den Glauben, die Liebe Gottes zurückziehen kann und sagen, Gott, ich weiß zwar jetzt echt nicht, was das Ganze soll, aber du hast einen Plan in meinem Leben. Und selbst mein Versagen und das Versagen anderer wird diesen Plan nicht umstoßen, wird diesen Plan nicht scheitern lassen. Du wirst mit meinem Leben zum Ziel kommen. Und wenn man sich darauf zurückziehen kann, innerlich, dann wird man ruhig. Und dann wird mein Herz ruhig in Gott. Und das ist doch das, was uns immer und immer wieder weiterbringt. Dann kann ich meine Last und meinen ganzen Frust bei Gott abladen. Dann kann ich ihm sagen, was mir nicht gefällt. Und vielleicht bekomme ich eine Antwort. Und er sagt, hab keine Angst. Ich habe einen guten Weg in deinem Leben. Ich weiß, wie ich dich zum Ziel bringe. Und so wird er den guten Weg, den er angefangen hat, auch zum Ende bringen. Er wird deinen Glauben zur Vollendung bringen. Und das ist doch ein tolles Versprechen, oder? Wir werden ans Ziel kommen. Halt einfach fest. Lass dich nicht durcheinander bringen durch Lebensumstände oder andere Dinge. Halt fest das, was Gott dir gegeben hat. Und du wirst sehen, deine Geduld wird eine große Belohnung haben. Er wird dir geben, was du benötigst, was dein Herz wirklich begehrt. Das ist die Entscheidung, die uns immer wieder zur Ruhe bringen wird. Auch wenn ich nicht alle Fragen beantworten kann und auch nicht alles weiß. Aber eins weiß ich, sein Plan in deinem Leben wird zur Vollendung kommen. Glaub's. Und du wirst aufhören zu verzweifeln. Du wirst aufhören, Angst zu haben. Und du wirst vertrauensvoll in die Zukunft schauen können. Amen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du für jeden Menschen einen Plan hast, dass du für jeden Menschen ein Ziel, eine Vorstellung, einen inneren Wunsch geschenkt hast, Herr. Und dass dieser Wunsch und dieser Plan in unserem Leben zur Vollendung kommt. Danke dafür. Danke, dass du uns so sehr geliebt hast, dass wir nicht mehr verloren gehen können, Herr. Dass dieser Plan Gottes durch Jesus Christus in unserem Leben zum Zuge kommt und zur Vollendung. Darauf wollen wir uns stützen. Trotz aller verrückten Lebensumstände hast du ein Ziel und einen Plan. Danke dafür. Amen. Amen.